Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hannah und wir befinden uns heute wieder im Abstandsstudio. Es geht um Devs und wer ist über die Entfernung mit dabei heute?
Hallo, hier ist Bjarne wieder. Wieder determiniert dabei zu sein, keine andere Wahl gehabt, keinen freien Willen, deshalb sitze ich wieder hier.
Genau, der alte Joke. Es ist so, es soll so sein und wir entschuldigen uns auch gleich vorweg. Wir haben natürlich relativ viele Schauspieler auch wieder falsch ausgesprochen, das gehört irgendwie dazu. Jetzt können wir sagen, es musste so sein, ne? Wir konnten nichts dagegen tun, bitte. Erteilt uns die Absolution. Denn natürlich, sie heißt, die Hauptdarstellerin der Lily heißt Sonoya Mizuno. Ich glaube, ich habe immer aus Versehen da irgendwie einen M noch irgendwo eingebaut, also Mizuno. Nochmal vielen Dank für die Korrekturhinweise. Wir haben es gehört. Sorry nochmal dafür. Genau, wir sind mittlerweile in Folge 3, lieber Bjarne. Ne? Es schreitet voran. Ich habe auch nochmal geschaut, der deutsche Titel ist Erkenntnisse. Wir werden am Ende der Folge, glaube ich, irgendwie bestimmen können, ob wir auch große Erkenntnisse hatten insgesamt. Aber ich glaube, wir können eigentlich relativ bald beginnen. Ich würde einfach mal anfangen, ne? Devs, wir danken weiterhin unseren Sponsoren von den lieben Freunden von Fox. Ihr könnt weiterhin die Folgen immer mittwochs ab 21 Uhr hören, auf dem Fox-Channel oder auf den bekannten Pay-TV-On-Demand-Plattformen. Yo, Bjarne, sollen wir einfach mal loslegen? Denn ich glaube, gerade die Anfangsszene, die ja wieder wie so eine Opening Credits verpackt ist, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch deine erwähnten Pyramiden. Kann das sein?
Ja, anscheinend. Also ich muss ja ehrlicherweise zugeben, dass ich Devs schon mal ein bisschen gesehen hatte. Aber ich kann mich nicht an die Pyramiden erinnern. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt so getan hätte, als ob ich nicht wüsste, dass es kommt. Ich hätte es wirklich einfach vergessen. Aber klar, ist natürlich ein perfektes Bild, was man da auch so reinbringen kann. Diese Montage, die hat ja sehr viel. Es geht, glaube ich, los mit so einer Höhenmalerei, wo man eben dann eine Hand an so einer Höhenwand sieht. Dann kommen die Pyramiden und die Swings. Dann haben wir wieder, glaube ich, schon unseren guten Jesus. Und danach, wenn ich mich nicht irre, kommt schon, was war das? War Napoleon, glaube ich, dann die Gettysburg Speech oder war noch was dazwischen?
Napoleon habe ich gar nicht gesehen. Genau, Gettysburg, Lincoln habe ich gesehen und dann ja auch Jeanne d'Arc, glaube ich. Ne? Da muss ich sagen.
Jeanne d'Arc, genau, ja, Jeanne d'Arc, nicht mehr Napoleon.
Boah, da lief es mir echt kalt den Rücken runter, denn wir hören dazu auch so einen leicht entfremdeten Ton und dann aber so dieses Schreien, ne? Und da muss ich sagen, oh, creepy.
Ja. Aber wie fandst du das als Einstieg? Also es ist jetzt ja schon wahrscheinlich hätten die meisten, die eine Serie über so ein Thema machen, so eine Szene eingebaut, die war jetzt wenig überraschend, aber hat sie dir trotzdem gefallen?
Total. Also wie gesagt, ja, ich finde diese Fake-Opening-Credits, die irgendwie immer abgewandelt werden, die entweder musikalisch oder tonal irgendwie unterlegt sind, sind für mich mit das Beste, weil ich wirklich innerhalb von 1-2 Minuten komplett drin bin. Ne? Und das finde ich so toll, weil am Tag kann passiert sein, was du willst. Es kann heiß sein, es kann kalt sein, es kann Unwetter sein, es kann irgendwie Corona-Craziness und Politik-Craziness herrschen. Sobald die ersten 1-2 Minuten laufen, bin ich in Devs und denke auch an nicht viel anderes.
Ja, total. Das zieht einen einfach so perfekt rein.
Ich fand auch ganz interessant, dass natürlich jetzt so Gettysburg Address sehr amerikanisch konnotiert ist, ne? Logischerweise. Ich musste auch nochmal nachschauen, weil ich das jetzt gar nicht mehr so genau wusste, was da jetzt so besonders dran war. Aber ich fragte mich, hier Garland ist ja ein Engländer eigentlich, ne? Ja. Und natürlich hat er Napoleon und gut, ich meine, Jeanne d'Arc natürlich visuell sehr beeindruckend. Aber ich fragte mich, was würde man dann so, gut, ich meine, Mauerfall wäre irgendwie nicht lang genug her, aber was wäre in Europa drin gewesen? Weißt du, was ich meine? Wenn es eine BBC-Serie wäre.
Ja, stimmt. Gute Frage. Also vor allem im 20. Jahrhundert waren es ja auch teilweise sehr drastische Sachen, die man jetzt wahrscheinlich nicht für so eine Serie direkt ausschlachten würde. Da sind dann natürlich ältere Sachen einfach auch ein bisschen sichereres Ding, dass man da niemanden jetzt mitkränkt oder so.
Sonst vielleicht so Anschlag Erster Weltkrieg, ne? Auf den sowas?
Ja, stimmt, ne? Vielleicht. Aber vielleicht ist es als Bild auch wieder nicht ikonisch genug, weil man das jetzt in Filmen auch nicht so oft gesehen hat, die Szene, wie jetzt zum Beispiel die Lincoln-Rede.
Stimmt auch wieder. Obwohl ich ganz ehrlich sagen musste, ich habe es nicht sofort erkannt. Sorry. Also da war ich vielleicht auch, waren meine Augen nicht konzentriert genug, da so einen großen Lincoln mit Zylindern zu sehen.
Ja, ist, also, na gut, aber die Qualität ist ja auch nicht so hervorragend, dass man es jetzt sofort erkennen muss.
Ne, aber da, ja. So, aber wir sehen ja auch am Ende dieser Montage, wenn man es so nennen kann, dieser Computer, ne, Bilder, sehen wir ja auch Lily am Fuck You-Fenster. Und da hatte ich so, ne, und davor sehen wir, glaube ich, Sergey, wo ich das auch kaum erkannt habe, ne, mit seiner Tüte auf. Aber als wir Lily am Fuck You-Fenster sehen, dachte ich auch so, holy shit, okay, jetzt sind wir da, wo wir in der Geschichte eigentlich irgendwie sind, ne?
Ja. Genau. Und wir wissen, sie wird überwacht.
Ja, und ich meine, was heißt überwacht, ne? So wie jeder überwacht wird, ne? Jeder Mensch.
Ja.
Also, ich finde ja, man kann ja kaum noch von Überwachung sprechen, wenn du eigentlich auf per Mausklick alles sehen kannst.
Ja, da bist du jetzt auf derselben Seite wie Anton, der das genauso gesagt hat, auch zu Lilly, dass sie sich dann einredet, dass sie glaubt, noch ein Recht auf Privatsphäre zu haben, dass es ein bisschen naiv sei.
Ja, ne? Jetzt bräuchte ich noch so einen russischen Akzent, ne? Wird's dann besser kommen? ich versuch's gar nicht erst. Aber ich finde ja, was wir dann wieder sehen, und da muss ich ja, das finde ich ja auch wirklich spannend, wir sehen ja wieder die beiden Developer oder Ingenieure oder Programmierer, was auch immer das im Endeffekt sind, nämlich Sturt und Linden, also den älteren Mann und den jüngeren Dude, wie ich es, glaube ich, immer gesagt habe, Jungen.
Und die da beiden... Da herrscht ja sowieso, sorry, wenn ich kurz unterbreche, aber da herrscht ja sowieso, glaube ich, auch bei vielen immer ein bisschen Verwirrung bei Linden, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau sein soll. Und es ist, also gespielt wird Linden von Kaylee Spaney, wenn man das so ausspricht, was ja wirklich auch eine Frau ist, aber es soll tatsächlich ein junger Mann sein, also ein Junge eben, ein Kind.
Ach, wirklich?
Nur normal, falls Leute verwirrt sind, ja.
Genau, weil ich dachte, es wäre vielleicht doch auch ein Trans-Charakter, der jetzt nicht weiter besprochen wird, so ungefähr, oder thematisiert wird.
Ja, also es steht zum Beispiel bei Wikipedia, dass, obwohl er von einer Frau gespielt wird, er als männliche Figur angelegt ist. Dann muss sich Garland wahrscheinlich dazu mal offiziell geäußert haben. Aber man erkennt es ja irgendwie auch. Also ich finde so, vor allem an der Körperform, an den Hüften, erkennt man ja schon, dass es sich um eine erwachsene Frau handelt und nicht um ein Kind.
Ich wollte gerade sagen, also ich hätte auch gedacht, dass es halt ein Transcharakter ist. Finde ich aber auch immer ganz, ganz schön, wie jetzt, wir erinnern uns an Dispatches, ne? Wenn es anfangs nicht explizit auch gesagt wird, weißt du? Ich meine, wir hatten so oft auch Serien, wo es dann irgendwie eine ganze Erklärung gibt und du denkst immer so, nee, lass es einfach, weißt du? Der Zuschauer.
Eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle, genau. Das stimmt. Aber weil auch in meiner Review hatte ich auch erst am Anfang erwähnt, dass es eben eine Frau ist und dann wurde ich auch darauf hingewiesen, also dass es sich eigentlich um eine männliche Figur handeln soll. Aber gut, das spielt im Prinzip wirklich keine große Rolle.
Aber das Interessante ist ja, und da musste ich am Anfang auch gleich so ein bisschen, wieder so dieser What the fuck, ne? Denn sie gucken ein Porno. Und ich fand ja schon einfach komisch, dass ein Junge und ein älterer Mann zusammen Porno gucken, hat ja irgendwie doch irgendwie auch was Merkwürdiges. Und sie gucken halt, ne, sozusagen, das Sextape to end all Sextapes, ne?
Ja, es ist nicht irgendein Porno, sondern der Porno.
Genau, es ist Marilyn Monroe und Arthur Miller. Jetzt wissen wir ja, glaube ich, oder ein paar Hörer auch des Podcasts wissen ja, dass du ein bisschen jünger bist als ich, glaube ich. So ein bisschen, glaube ich, kam das durch. Ich bin jetzt auch nicht, natürlich jetzt nicht so alt, dass ich Arthur Miller und Marilyn Monroe noch irgendwie, dass das jetzt irgendwie große Helden meiner Zeit wären. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sie auch sofort erkannt. Also einfach Miller mit der Brille und natürlich Marilyn durch ihre ganze Erscheinung und Haare und Körperlichkeit. Hattest du sie auch sofort erkannt oder wie ist so deine Einstellung zu den beiden?
Ja, doch, tatsächlich. Also ich auch einfach so durch Porträts über Marilyn Monroe, die ich dann vielleicht mal irgendwann gehört habe oder so, kannte ich auch ihre Ehe mit Arthur Miller und ich habe auch ein, zwei Sachen von ihm gelesen. Deshalb, also war jetzt für mich auch relativ schnell offensichtlich, dass er es sein soll. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es so langweilig aussah bei denen.
Ich weiß nicht. Was hattest du gedacht, dass das jetzt sozusagen die wildeste Positionsgeschichte ist irgendwie bei denen?
Ich dachte vielleicht, dass sie in der Luft schweben oder so. Und leuchten.
Ich habe mich aber ja eher gefragt.
Sind auch nur Menschen.
Ich wollte gerade sagen, und wie, ich meine, wir schreiben ja, welches Jahr ist das? Also, ne, ist ja auch schon ein bisschen her. Obwohl, ja interesting.
40er wahrscheinlich, oder?
Ja, ne, End- oder Anfang 50er? Ich weiß gar nicht. Sowas, ne? Wie lange waren die auch nicht lang verheiratet, ne?
Da kam ja noch der Baseballspieler, glaube ich, ne? Oder war der
davor? Ja, stimmt, DiMaggio, ne? War das das? Wie gesagt, Marilyn Monroe ist bei mir, ich bin jetzt nicht so der große Fan oder irgendwas. Ich kenne da die, ja. Ihre Ehen, kann ich dir nicht runterrattern. Ich habe mich nur eher gefragt, was wäre denn heutzutage, also in unserer Zeit, das Sextape to end aus Sextapes?
Auf jeden Fall nicht Kim Kardashian. Das wäre schon relativ raus.
Haben wir ja auch schon gesehen.
Ja, genau. Aber ist eine gute Frage. Ist auch irgendwie ein bisschen fies, das zu sagen, weil man dann irgendwie ganz schön in die Privatsphäre jetzt eindringt, wenn man jetzt irgendeinen Namen nennt, weil man sich das ja automatisch ausmalt.
Genau, ich fragte mich sozusagen, wäre das irgendwie so in den frühen 2000ern irgendwie so, ich weiß nicht, Brad Pitt, Jennifer Aniston gewesen? Oder dann später Brad Pitt, Angelina Jolie oder so, weißt du? Wäre das sozusagen das Äquivalent gewesen heutzutage?
Ja, vielleicht fehlt da dann wieder dieser Hauch von Hochkultur, der durch Arthur Miller da reinkommt, weil das sind ja dann wieder nur zwei Schauspieler. Gibt es da irgendwie so ein Power-Couple, so wie, weiß ich nicht, sowas wie George Clooney und Amal Clooney, aber... Ja, sowas in der Art vielleicht, stimmt. Oder irgendeine Königin oder so, Queen Elizabeth.
Ah, hier, Meghan Markle und Prince Harry.
Ja, so.
Okay. Nee,
aber das hätte sich Garland sowieso nicht getraut, weil er sonst wahrscheinlich direkt im Verlies gelandet wäre.
Ich finde es ja auch... Brite. Ich finde es auch ganz interessant, dass man natürlich, wie wir schon öfter angedeutet hatten, du musst ja auch weiter zurückgehen, ne? Weil ich meine, die genannten, es kann ja auch sehr gut sein, heutzutage ein Sextape ist ja irgendwie auch nichts mehr, das kann es ja ruhig geben, weißt du?
Ja.
Also,
genau.
Ne? Was haben wir noch alle im Schrank oder irgendwie auf der Festplatte oder was haben die noch überall, weißt du? Heutzutage ist das ja echt nichts Besonderes mehr, muss man fast sagen. Aber interesting. Genau, aber wir sehen dann nämlich einen ganz interessanten Dialog, der dann zustande kommt, beziehungsweise Katie kommt rein und ist, glaube ich, nicht sonderlich begeistert von der Szene, die sie da sieht. Wieder, finde ich, Alison Pill, diese mucksche, unterkühlte, schlecht lesbare Person, ne, finde ich, spielt sie wirklich perfekt. Auch sehr unsympathisch, ne? Wahnsinnig unsympathisch. Und dann musste ich sehr, sehr lachen, dass sie sozusagen zum einen erstmal sagt, was für ein Klischee, ne? Dass die Nerds irgendwie eine neue Technik oder Technologie gleich für Porn benutzen. Stimmt ja irgendwie auch.
Ja.
Aber dann fand ich es ganz interessant, denn sie erwähnt die sogenannten Regeln, die bei Devs herrschen. Und zwar zum einen der Schutz von Privatsphäre, wo ich dachte so, aha, haben wir irgendwie auch schon mehrfach gebrochen, die erste Regel.
Ja,
und zweite
total.
Regel, ne, wir schauen zurück in die Vergangenheit und nicht vorwärts. Was denkst du dazu? Ich denke, beides wurde ja de facto schon gebrochen.
Ja, denke ich auch. Also die erste Regel, die du erwähnt hast mit der Privatsphäre, genau in diesem Moment von Stuart und Linden. Und die andere höchstwahrscheinlich von Forrest und Katie selber mehrfach, weil... Die gehen ja mehrmals in diesen Devs-Kinoraum und schauen sich dann Dinge an und höchstwahrscheinlich eben auch Dinge, die erst passieren werden, obwohl das die eine Regel ist, die sie nicht brechen dürfen. Aber wahrscheinlich können sie sich das auch wieder zurechtreden, weil sie ja glauben, sie hatten keine andere Wahl, als das zu tun, weil sie dazu determiniert waren. Also ja, ich finde auch interessant, dass es nur zwei Regeln gibt und nicht noch eine dritte Regel. Also von wegen, man spricht nicht über Devs oder so. Also das ist wahrscheinlich eh klar, aber das ist jetzt keine der Grundregeln. Anscheinend dürften sie es theoretisch tun.
Na gut, ja, stimmt eigentlich. Obwohl, vielleicht ist es irgendwie auch genau wie, man macht seinen Schreibtisch sauber oder so, ne? Genau, vielleicht sind das irgendwie andere Regeln.
Regel.
Ja, genau. Aber ja, ich finde es immer so interessant, einfach so völlig kalt und emotionslos zwei Regeln runterzurattern und so ein bisschen zu tun, als wäre man so ein bisschen sauer, wo man genau weiß, man hat sie schon mehrfach gebrochen.
Ja. Ne?
Das finde ich immer so geil.
Genau.
Und ich finde, es würde Katie auch sehr viel sympathischer machen, wenn ich sie im Kinoraum sehe, wie sie irgendwie auch in Anführungsstrichen irgendwelche Sextapes schaut. Weißt du, es würde sie so viel menschlicher machen und zugänglicher, ne? Aber nein, sie soll einfach auch so sein, wie sie dargestellt wird.
Ja, ich finde aber auch wirklich, auch in dieser Szene vor allem, es herrscht so viel Comedy-Potenzial, wenn Katie und Stuart aufeinandertreffen. Das ist einfach so eine perfekte Kombi. Also Stuart und Linden sind sowieso meine absoluten Lieblingscharaktere und wahrscheinlich von vielen auch, weil sie immer... diesen Humor da mit reinbringen und dann die eine Szene, wo Katie eben sagt, wie findest du das, Stuart, wenn wir hier die gesamte Mannschaft zusammentrommeln würden und uns ein Sextape von dir anschauen? und dann einfach sein Blick, das war so, es war einfach perfekt.
Genau, und ich glaube, Linden also dieses, sagt, sorry, ja. aber Linden sagt doch, glaube ich, noch dazu, ich glaube, so weit zurück kann die Maschine gar nicht gehen.
Ja, und das finde ich auch so großartig an Devs, dass auch für solche Momente immer ein bisschen Zeit ist. Was, also da kommt später dann auch noch eine Szene, über die wir auch noch reden werden. Das macht für mich die Serie eben so liebenswürdig. Und das nimmt diesem ganzen schwere Themen und alles ein bisschen pathetisch auch, das nimmt dem irgendwie diese Schwere und macht es einfach sympathisch auch.
Total, weil wie wir, glaube ich, auch schon öfter erwähnt haben, sind ja so viele Charaktere einfach sehr kühl, ne? Unterkühlt. Geradezu sehr, ne? Wie haben wir es genannt? Ich glaube, katatonisch oder apathisch geradezu. Und dann ist natürlich Stuart und Linden sind so die warmen Charaktere, die uns wieder so ein bisschen Menschlichkeit irgendwie geben.
Ja.
Ne? Was wir irgendwie doch auch brauchen, damit es doch noch real und nah an unserer Welt irgendwie herrscht. Denn es passiert ja auch etwas relativ Normales, würde ich mir vorstellen. Es kommt dann eine Senatorin angeflogen in dem schönen Amaya-Hubschrauber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war, glaube ich, mit einer meiner liebsten Szenen so ein bisschen, weil ich fand, das wirkte so, Devs und Amaya insgesamt wirkte so sehr, ich kann mir wirklich vorstellen, dass auch bei den Technologieunternehmen, die auch explizit genannt werden, dass einfach da wirklich Senatoren vorbeischauen und dieses übliche senatorenpolitische Hin und Her geschieht. Ja. Also im Sinne von, ne, gib uns irgendwie die Informationen, gib uns Technologie, denn wir brauchen das auch, ne? Ich fördere aber deine Politik, ich habe schon gespendet. Also dieses Übliche, wo wir alle wissen, dass da ein wahnsinniges Gemauschel herrscht, bei uns, aber auch in den USA und überall, glaube ich, auf der Welt, fand ich hier wirklich, wirklich schön. Denn es werden auch interessante Sachen genannt. Ich habe es mir mal ein bisschen aufgeschrieben. Zum einen fand ich ganz schön, dass die beiden diskutieren, also die Senatorin besucht Forrest und die beiden diskutieren im Sinne von die Technologie, ne, ist für Amerika und nicht unbedingt für die NSA. Ne, so dieser patriotische Kern. Wo wir
aber
ja auch
wieder nationale Sicherheit wahrscheinlich, was ja für Forrest total langweilig ist, wie in der ersten Folge sagt, I don't give a shit about national security, und Senator Lane wird wahrscheinlich genau an sowas denken, Terrorabwehr und dergleichen.
Genau, und das haben wir ja auch, ich meine, es gab ja auch solche Fälle. Ich erinnere mich da dunkel an diese Geschichte, wo es doch um das Hacken von den iPhones ging. Erinnerst du dich? Von den Terroristen. Und dass Apple gesagt hat, nö, ne, das ist sozusagen sicher und wir helfen euch nicht, liebe NSA-Dudes, irgendwie da die Telefone zu hacken. Andererseits wissen wir natürlich auch, dass diese Unternehmen ja auch mit der chinesischen Regierung zusammenarbeiten teilweise, ne? Und jetzt auch Daten sammeln, um, ne, gewisse Ströme da auch in demokratische Ströme in China zu verhindern. Also es ist immer so ein bisschen, boah, ich glaube, es ist eine riesige Baustelle, wo man gar nicht weiß, was ist.
Ja. Ne? Ja.
Aber ich fand ja sehr schön auch dieses Zitat im Sinne von, ich glaube, sie erwähnt es irgendwie, dass AI 60% der Amerikaner dazu bringen wird, keinen Job mehr zu haben. Ne? Wo ich auch dachte, so ugh, erschreckend, wenn man sich das mal genauer vorstellt. Und dann die alte Geschichte, ich glaube, das hatten wir auch schon erwähnt in vorigen Podcasts. Instagram lässt einen selber sich scheiße fühlen. Twitter ist dafür gemacht, dass wir alle uns gegenseitig hassen. Und Facebook hat die Demokratie zerstört.
Ja.
Krass,
das stimmt,
oder? Ja, und ich finde, weißt du, das, am Anfang klingt das so, ach, das ist irgendwie übertrieben und überspitzt. Aber je länger man drüber nachdenkt, denke ich so, ja, fuck, weißt du? Ja. Als Google auf die Bühne trat, dachte alle so, Gott, unser Leben wird so viel einfacher werden und Google ist das tollste Unternehmen ever. Und mittlerweile sind alle genannten Unternehmen eigentlich eher böse und negativ.
Ja, das stimmt. Aber ich sehe auch schon kleine Tendenzen so in meinem privaten Umfeld, auch in meiner Altersklasse, dass Leute auch wirklich sagen, sie haben gar keine Lust mehr darauf und auch immer mehr Leute, also Facebook benutzen, glaube ich, wirklich auch nur noch wenige in meinem Alter jetzt, weil da einfach auch die Eltern abhängen, was ja nicht so cool ist. aber dass eben, dass man einfach versucht, so ein bisschen seine Social-Media-Konten runterzusparen, dass man erst sagt, okay, auf Instagram kann ich verzichten und danach kommt halt irgendwann Twitter, dass man wirklich nicht mehr das Gefühl hat, man muss bei allem dabei sein. Also gut, gerade ist TikTok auch wieder total groß, wo jetzt viele auch dabei sein wollen. Aber ich merke irgendwie so eine Müdigkeit bei vielen, dass man jetzt auch bei WhatsApp nicht mehr ständig sofort antwortet, sondern eine Nachricht auch erst mal 2 Tage liegen lässt und so. Also ich weiß nicht, ob du das auch beobachtet hast.
Also die Facebook-Geschichte gebe ich dir absolut recht. Also ich, neulich hatte ich das zum Beispiel, da feierte eine Freundin Geburtstag und ich war heute so, huch, ich habe noch gar keine Einladung bekommen. Und sie meinte, ja, über Facebook. Du bist die Einzige, die nicht bei Facebook ist.
Ja.
Und ich meinte so, aber ganz ehrlich, also Ne? Und ich meine, ich habe ja einen Facebook-Account irgendwo, ne? Aber ich nutze den natürlich nicht. Und ich gebe dir recht, ich glaube auch, dass wir mittlerweile, vielleicht auch durch Corona, ne, dass man so ein bisschen...
Kann auch sein, ja.
Ne, unabhängig jetzt von den News, die wir natürlich auch teilweise über Twitter oder sowas lesen, dass man einfach auch gemerkt hat, was für ein Scheiß eigentlich, dass wir irgendwie, dass jemand eine halbe Stunde oder eine Stunde auf Insta rumsurft und sich irgendwelche Fake-Bilder von irgendwem anschaut.
Ja.
Ja, interesting. Aber trotzdem auch irgendwie erschreckend, dass man so dachte, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wir haben jetzt eine Technologie, die uns das Leben so viel schöner und einfacher machen wird. Und jetzt 2020 denken wir alle so, ach, es ist alles irgendwie, es sind alles Arschlöcher, alles nur Milliardenunternehmen, ist du alles nur Datensammler, gierig und irgendwie alle, keiner will da irgendwie auch arbeiten.
Ja.
Ne? Erschreckend. Glaubst du, dass das auch so ein bisschen die Intention war von Garland? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
Ich glaube schon, aber ich finde, man merkt auch bei ihm, dass er wieder auch gar kein Interesse an sowas hat. Also er lässt, glaube ich, durch Forrest immer relativ zynisch oder deutlich auch diese ganzen anderen, gerade super gehypten Techniktrends immer so gegen die Wand laufen, indem er eben sagt, ja, nee, interessiert mich überhaupt nicht. Also man merkt es ja an Forrest, der ist ja an ganz, ganz anderen Dingen dran, an viel größeren Dingen, an fast göttlichen Dingen, anstatt dass da irgendwie so kleine soziale Netzwerke entstehen, wo man vielleicht mal ein paar kleine Userdaten absammeln kann. Das ist ja für ihn vier Nummern zu klein eigentlich.
Ich fand es auch sehr schön, wie die Senatorin dann fragt, so, ach, hier, ihr wollt irgendwie was vorhersagen, so wie das Wetter, ne? Wird es denn morgen regnen? Looks like it. Doesn't look like it, ne? Ich glaube, das sagt Forrest. Fand ich sehr, sehr schön.
Oh. Musstest du bei der Senatorin eigentlich auch, ist natürlich jetzt auch wieder sehr zeitnah, vielleicht auch nur deshalb, ich glaube, damals musste ich noch nicht dran denken, als ich das letzte Mal gesehen habe.
AOC?
Nee, nicht AOC, sondern Kamala Harris, also die vielleicht künftige Vizepräsidentin, weil sie ist ja auch Senatorin aus Kalifornien, vom Typ her jetzt auch ähnlich so, auch so eine taffe Frau mit so einem schicken, wie nennt man das, Kostüm. Und
gute Schuhe.
Ja, gute Schuhe.
Also jetzt.
Also ich fand, ja.
Sorry, jetzt wurde es, also jetzt wurde, ich habe eher an AOC damals gedacht, ne? Eine ältere AOC, ne? Also hier Alexandria Ocasio-Cortez, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Sie ist ja sozusagen jünger jetzt gewesen als diese Senatorin, ne?
Ja.
Und ich glaube, AOC ist auch in Anführungsstrichen nur Kongressabgeordnete und keine Senatorin, oder? Wenn ich das richtig zusammenkriege?
Congresswoman, ja. Ne? Genau.
Aber jetzt, wo du es sagst, klar, ne, das sieht, passt sehr gut. Obwohl ich glaube, die sind so zwischen den beiden, oder? Ich glaube, Kamala ist irgendwie Mitte 50 und die Senatorin hier, würde ich sagen, ist in den 40ern, oder?
Ne? Ja, ja, stimmt, sie ist auf jeden Fall jünger, ja.
Aber ja, ich glaube, das, du hast recht, ich glaube, das war schon eine Anspielung, dass einfach mittlerweile hier die Senatorinnen halt, dass es weibliche Senatorinnen mehr gibt und dass die halt nicht irgendwie 80 oder 90 sein müssen, wie in USA ja oft auch vorhanden.
Ja. Und sie lässt sich auch nicht auf so kleine Kumpelspielchen ein, die man jetzt ja auch klischeemäßig aus Serien und Filmen dann so sieht. Dann hätte Forrest wahrscheinlich mit dem Senator aus Texas oder so erstmal einen Whisky getrunken und sie hätten dann so ein bisschen abgebrot und über ihre Zeit im Krieg oder sowas geredet. Und sie lässt sich ja überhaupt nicht von ihm einlullen mit irgendwas. Also sie will ja wirklich nur das, weswegen sie da ist. Sie will diese Technologie haben.
Ja, aber auch erschreckend, ne? Dass Kalifornien mittlerweile oder Silicon Valley einfach, ne, Technik durch die Technikkonzerne einfach beherrscht wird, ne? Auf allen Ebenen.
Ja.
Na gut, vielleicht besser als über Öl, wie du sagst, ne? Texas, aber trotzdem vielleicht auch genauso erschreckend.
Ja, also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall auch gewaltig, um großen Schaden anzurichten.
Aber ich glaube, du hast recht.
Vielleicht ist, also, ja, eigentlich ist es ja auch gut, wenn die Politik da ein Auge drauf hat. Weil, wenn man wirklich solche Dinge einfach nur in privaten Unternehmungen lässt, ohne das zu überwachen, dann ist ja wirklich eine riesige Gefahr, dass sie da großen Schaden anrichten. Also, deshalb ist Senator Lane, obwohl die jetzt vielleicht nicht so als Sympathiefigur auftreten soll, ja eigentlich auch schon eine Heldin irgendwie.
Total.
Weil sie Amaya nicht einfach falten lässt. Ja.
Total. Und wir sehen ja auch, ich meine, Regulierung oder irgendeine Art von Kontrolle. Gibt es ja selbst in den USA auch schon. Und da sagt sie, glaube ich, auch explizit, ne, mit den Questions, mit den Befragungen. Und ich meine, selbst ein Zuckerberg musste sich ja den, ich weiß nicht, 4 oder 8 Stunden da irgendwie stellen, ne? Also, finde ich ja ganz gut. Denke mal dran, in Deutschland sind die Ausschüsse ja, ne, wir sehen nichts davon, wenn sie überhaupt denn kommen.
Genau.
Also, ja, aber du hast recht. Ich war auch so ein bisschen, einerseits war ich pro Lane, ne, dass wir mehr erfahren darüber. Andererseits dachte ich aber auch so, ich will ja auch nicht, dass es dann im Militär, dass das Militär.
Ja, genau, ne? Das stimmt. Das wäre dann wieder das nächste Problem. Das wäre dann auch wieder gefährlich.
Ne?
Ja.
Und dann hast du immer diese beiden Seiten. Ich will nicht, dass Forrest sie hat, aber er benutzt sie halt für sonst was. Und im Endeffekt ist das ja auch so ein bisschen das Fazit der heutigen Zeit. Wer ist eigentlich gut und wer ist eigentlich böse?
Ja.
Ne? Also ich weiß es schon lange nicht mehr. Aber ja, wow. Nee, das war, fand ich aber sehr, sehr, sehr interessant und sehr schön auch gefilmt, fand ich, ne? Wie so der Hubschrauber landet, total. Ne? Wie sie dann da rumlaufen. Denn sie
hat ja auch ewig einfach so Spaziergänge über diesen Campus anschauen. Den finde ich auch so schön mitten im Wald dort mit diesen großen Fensterfronten.
Ich finde
mir auch total gut.
Vor allem, ich finde ja auch jetzt, wenn es so heiß noch draußen ist, finde ich, wirkt es auch so, als ob da so eine schöne Brise ist und als ob es so 25 Grad sind, ja. Weißt du, nicht ganz so heiß.
Ja.
Also das finde ich auch sehr schön. Und sie hat auch noch eine kleine Entourage mit, unter anderem einen Sicherheitsdude, habe ich den jetzt einfach mal getauft. Ich habe gar nicht geschaut, ob der auch einen richtigen Namen hatte. Ich glaube, er hatte einen Namen, oder?
Ich kann mich auch nicht dran erinnern.
Nee.
Ist, glaube ich, aber auch nicht so wichtig dann, oder?
Aber da ist nämlich eine Szene und ich finde, es ist eine der schönst gedrehtesten Szenen, die ich, glaube ich, dieses Jahr gesehen habe. Und zwar sehen wir Kenton, ne, und diesen Sicherheitsdude, die sich teilweise irgendwie oder scheinbar anscheinend kennen aus ihrer früheren Tätigkeit. Ich habe so ein bisschen gedacht, dass sie vielleicht beim Militär waren auch, weil es irgendwie um Uniform ging.
Ja, ich glaube auch. Er hat ja auch gefragt, vermisst du jemals das Adrenalin und die Action und so weiter? Also ich denke mal, sie haben da wirklich über ihre Kriegseinsätze auch gesprochen.
Genau, und sie sitzen in so einem, wie so einem Warteraum und die Kamera fängt aber an, ganz dicht an so eine, wie so eine gehäkelte oder gestrickte, ich habe keine Ahnung, sorry, ich habe sowas noch nicht gemacht, Kopffigur, die so grün ist, so eine Büste oder sowas.
Ja.
Und dann zieht die Kamera so hoch und du siehst sie so nebeneinander sitzen, also Büste, Sicherheitsdude, Kenton. Und das war, fand ich, es war wunderschön, fand ich. Und wie du schon sagst, die Szene war eigentlich nicht so wichtig, aber sie war so unfassbar schön in Szene gesetzt.
Ja, das stimmt. Die Statue, die sticht sofort ins Auge oder diese Büste. Ist ja auch erstmal verwirrend, weil man nimmt ja in den ersten paar Sekunden an, dass da irgendwie jetzt noch ein weiterer Sicherheitstyp sitzt, der einfach so eine grüne Maske auf hat.
Ja.
Warum auch immer.
Und ich finde auch, wenn alles so Hightech ist und du dann wieder so was Gehäkeltes siehst, weißt du, so aus Stoff, das ist schon so ein krasser Gegensatz, der dann gleich dich hingucken lässt.
Ja.
Weißt du? Ach, also ich war sehr begeistert. Aber ich glaube, dann können wir erstmal den Teil abschließen. Wir kommen ja auch nochmal zurück. Die spielen ja doch noch eine kleine Rolle. Denn wir sehen parallel dazu, selber Tag, Lilly kommt zurück. Und wir sehen so ein bisschen so diesen Klassiker, ne, Arbeitsgruppe, wie wir sie uns bei den genannten Google und Apples und so vorstellen, ne? Büro, Glasbüro, alle sitzen da, alle haben irgendwie hippe Klamotten an und einen Laptop in der Hand und diskutieren jetzt irgendwelche Graphen und Paragraphen. Und auch interessant, es war ein ganzes Frauenteam, ne? Also es sind sehr viele Frauen auch in den technischen Jobs. Und das finde ich ja potenziell immer sehr gut. Und ich glaube, das haben ja auch, ganz ehrlich, Google und Facebook haben ja auch gemerkt, ne, wenn sie mehr ITler brauchen, müssen sie auch sehr viel mehr Frauen, ne, auch einstellen, weil sie mehr ITler brauchen.
Ja, ich weiß.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Gar nicht, wie da jetzt gerade das Verhältnis ungefähr ist, aber in der Szene jetzt auf jeden Fall eine klare also auf jeden Fall mehr Frauen als Männer sichtbar.
Ja. Und wir sehen auch wieder ihre sehr gute Freundin Jen. Und ich habe mal nachgeschaut, sie wird gespielt von Linnea Bertilsen. Und zwar ist es eine Dänin.
Okay.
Das finde ich immer ganz interessant. Ich glaube, das war schon, sie hat ja auch mitgespielt bei Stranger Things. Aber ich glaube hier bei 13 Reasons Why, die eine Hauptdarstellerin ist, glaube ich, eine Norwegerin. Und ich finde es immer so krass, dass wir doch recht viele Skandinavierinnen speziell haben, die jetzt irgendwie doch in USA irgendwie im Serienbereich Fuß fassen. Finde ich irgendwie cool.
Ja, Ja, auch bei, also vor allem die Dänen, also auch bei Westworld. Wie ist sie, ist es Sitze, Babette, Knutzen?
Ach
oder
ja,
ich verwechsel
stimmt,
die mal,
ja.
Die alle von Borgen, also das ganze Borgen-Team, die sind ja so durchgestartet, vor allem bei HBO und Game of Thrones haben die mitgespielt.
Stimmt, und Costa Valda, also, ja. Oder? Ist auch ein Däne.
Genau.
Stimmt.
Und Pilos Asbeck.
Ja, stimmt. Ich, das ist ja. Der von Borgen, ne? Ja. Aber finde ich krass, dass die Dänen da so krass durchstarten und die Deutschen irgendwie nicht so.
Ja, also wenn man das im Verhältnis der Bevölkerung sieht, sind die da echt gerade deutlich besser unterwegs. Ich glaube, Deutschland hat ja eigentlich gerade nur so Daniel Brühl und, glaube ich, Thomas Kretschmann, die so ein bisschen auch Hollywood-Serienrollen abstauben. Fällt mir gerade sonst keiner mehr ein.
Und bei den Frauen so keinen mehr, oder?
Ich glaube, Liv Lisa...
Fries, stimmt.
Ja, Fries, genau. Die hat, glaube ich, auch in Berlin Station mitgespielt.
Stimmt, sie war bei Counterpart auch dabei, ne? Aber spielt er ja auch in Berlin.
Ah ja, genau. Ja. Ja, also ein paar gibt es dann schon.
Stimmt, also die Dänen, ne? Respekt. Was sehen wir da eigentlich? Lilly ist natürlich geschockt. Ich weiß auch gar nicht, wissen wir eigentlich genau, wie lang alles her ist? Ich glaube, nur so ein paar Tage, ne? Das wurde, glaube ich, gesagt.
Ja, also ich denke wirklich maximal 2 oder so. Also sehr wenig.
Genau, und sie ist natürlich auch wirklich in Schock, aber sie sagt, sie muss irgendwie ins Büro kommen, es ist besser als zu Hause zu sein. Und dann sehen wir aber schon relativ schnell, dass natürlich Jen und Lilly auch wirklich gut befreundet sind. Und sie sprechen auch mit einer dritten Person. Aber eigentlich als Fazit, ich glaube, wir können es relativ schnell machen, ist, dass sie Lilly unbedingt mit Kenton sprechen will, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob Jen es ihr vorschlägt oder sie es selber vorschlägt. Aber auf jeden Fall sollen sie mit Kenton sprechen. Und ich finde, es macht irgendwie auch jetzt außenstehend, ohne zu wissen, was wirklich passiert ist, macht es auch Sinn, oder?
Ja, total. Also wenn auch mit ihrer ganzen Theorie, die sie hat, würde man sich ja natürlich am ehesten dann an den Sicherheitschef wenden, weil sie sagt ja auch, dass sie glaubt, dass die Russen Sergej umgebracht haben, seine Arbeitgeber. Und da ist es ja dann sowieso auch die Domäne von Kenton, weil das ja dann auch wieder die Feinde der Firma sozusagen sind.
Und dann sehen wir sozusagen Kenton, Lilly und Jen im Büro. Und Lilly erzählt dann wirklich genau das, was du gerade sagtest. Also sie habe einen Spion getroffen, ne? Sergej hat keinen Selbstmord gemacht, die Russen haben ihn getötet, sie wollten mich rekrutieren. Sie hätte das schon mal erlebt in Brooklyn, ne? Bei ihrem früheren Job, wo dann irgendwie, dann fängt sie an, vom Tattoo ihres Ex-Freundes oder Freundes zu erzählen mit Nummern. Ja. Und die Nummern hätten ihr es gesagt und es waren noch irgendwelche Blumen dabei. Und ich dachte auch so, holy shit, jetzt, sie ist verrückt.
Mhm.
Oder?
Ja, es ist wirklich auch so perfekt. Es ist jetzt nicht so, wie man das häufig dann aus Filmen kennt, so dass sie dann einfach laut rumschreien oder so oder ihr Gesicht schütteln und die Zunge dabei raushängen lassen, sondern dass sie wirklich auch einfach wahnsinnige Dinge sagt. Also auf die muss man ja auch erstmal als Autor kommen. Das ist ja schon ziemlich abwegig alles, sich in so ein Mindset zu bringen.
Genau, und es ist kein Zufall. Und dann kriegt sie diese Panikattacke, ne? Ich finde, das spielt sie auch wahnsinnig gut. Also da dachte ich auch so, hey, Respekt, ne? Sonoya Mitsuno, jetzt habe ich dich. Sonoya Mitsuno. Und sie läuft dann raus und klettert über die Balustrade und stellt sich sozusagen draußen auf die /Balkon-Balustraden-Ecke. Und wir sehen derweil noch Jen, wie sie mit Kenton spricht. Und im Hintergrund siehst du ja auch schon Lilly, ne? Und ich dachte so, wie bitte? Willst du mir jetzt wirklich erzählen, dass Jen nicht gesehen hat, wie Lilly da draußen rumturnt?
Ja.
Und Jen sagt dann auch noch so, ja, und sie war in der Anstalt, ne? Und sie wurde eingeliefert und hatte schon schizophrene Attacken. Und er kriegt auf einmal dann den Anruf, weil unten natürlich Forrest und die Senatorin das auch sehen, dass also Lilly draußen ist und Jen fängt an, den Computer zu hacken.
Ja.
Puh. Wahnsinn, oder?
War deine Reaktion?
Ich habe nicht damit gerechnet. Ich war komplett überrascht, wirklich. Ich war komplett überrascht, weil ich, wie gesagt, mich schon aufregen wollte. Sie muss doch sehen, wie sie draußen rumläuft. Also ich wollte schon alle irgendwie Ungereimtheiten irgendwie rausposaunen. Und dann dachte ich so, nee, Hannah, sorry. Ne, es macht alles irgendwie doch Sinn. Ist schon gut. Gut.
Warst du auch erleichtert, dass Lilly eben doch anscheinend noch ganz genau weiß, was sie tut und anscheinend auch so intelligent ist, dass sie schafft, zusammen mit ihrer Freundin Kenton zu überlisten? Oder hast du das bezweifelt, dass das wirklich möglich gewesen wäre auf diese Art?
Ich glaube, das ist so meine Lieblingsfrage auch zum Ende des Podcasts immer.
Ja.
Ich kann Lilly immer noch schwer greifen. Also ich möchte sie, genau das, was du gerade sagtest, ich möchte sie so als coole, kluge, planende Frau sehen, die das alles eingefädelt hat und irgendwie, ne, so unfassbar schlau ist. Trotzdem habe ich immer noch ein emotionales Problem mit meinem Zugang zu ihr. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also es macht sie cooler natürlich, klar. Und ich finde sie auch interessanter und es macht sie auch runder im Charakter. Trotz dessen habe ich immer noch, auch nach 3 Folgen, wenig Zugang zu ihr.
Ja.
Und kann also sie schlecht lesen.
Es geht mir auch ähnlich so, einfach weil wir jetzt auch gefühlt in dieser neuen Folge mehr wieder etwas gesehen haben, was sie nicht ist, weil sie eben die ganze Zeit gespielt hat, dass sie jetzt wirklich den Sinn für die Realität verloren hat. Dadurch lernen wir sie ja jetzt eigentlich noch schlechter kennen.
So.
Weil jetzt zeigt sie ja nochmal ein weiteres gefaktes Gesicht, anstatt ihr echtes Gesicht. Also klar macht es Sinn für die Story, aber für uns Zuschauer ist natürlich dann erst recht schwer, jetzt hier auch zu greifen.
Ja, und das Krasse ist ja, dass die Fake-Story würde für mich in dem, was ich vorher mit Lilly gesehen habe und verbunden habe, viel besser Sinn machen.
Ja.
Weißt du? Und das ist halt so verwirrend. Ja.
Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb wir bisher wenig über sie wissen durften, damit wir eben uns auch gut vorstellen können, dass das alles real wäre. Wenn wir jetzt doch schon gewusst hätten, wie kalkuliert sie wirklich ist, dann hätten wir wahrscheinlich diese Szene gar nicht so intensiv erleben können, weil wir nicht geglaubt hätten, dass es wirklich so ist, wie Lilly und Jen das behaupten. Dass
stimmt.
Sie,
ja, das ist eine gute Erklärung. Oh, okay, ich nehme mich. Denn nachher sehen wir ja sozusagen Kenton, der auch jetzt draußen auf diese Plattform da, diese Halbbalkon da irgendwie rausklettert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Kenton macht es ja auch schon ganz gut, ne? Er redet sie so ein bisschen runter, aber auch nicht zu extrem und sagt so halt, ja, komm jetzt mit und so, ne? Ich will dir zuhören und was ist genau passiert. Also ich finde, er, nicht nur, dass er super spielt, Zach Graney, aber ich glaube auch, ich finde, er macht es auch wirklich gut. Also als ob er auch eine Ausbildung hat, Leute so einzulullen und besprechen zu können.
Ja, es sieht auf jeden Fall so aus, als würde das mindestens alle 2 Wochen in dieser Firma passieren. Also wirklich total geübt schon. Dass er auch ganz lässig erstmal da über diese Absperrung auch rüberklettert und dann da so hinspaziert, also und sich dann auch so ganz gemütlich gegens Fenster lehnt, als ob es das Normalste auf der Welt sei. Ist auch wieder ein bisschen gruselig, wenn man darüber nachdenkt, dass er wahrscheinlich wirklich schon viele solche Situationen erlebt hat.
Ach witzig, daran habe ich irgendwie gar nicht gedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, ja.
Ich meine, als Kriegsveteran wird er vermutlich auch Freunde und ehemalige, Soldaten-Veteranen-Kollegen haben, die vielleicht in ähnlichen Situationen waren. Und vielleicht hat er damals dann auch schon eben versucht, sie aus sowas rauszureden. Also gut, das ist jetzt alles viel Spekulation, aber ich finde, der Charakter, der zeigt eine solche Souveränität in dieser Ausnahmesituation, dass da irgendwie schon ein bisschen Erfahrung dahinter, glaube ich, auch stecken muss.
Ich fand auch wahnsinnig schön, ich glaube, als er darüber steigt, über dieses Geländer, sieht man auch so kurz, wie er sich so an seiner Seite festhält, ne? Weil wir erinnern uns an die letzte Folge, wo er diesen Messerstich von Anton bekommen hat.
Ja.
Und das liebe ich ja immer, wenn dann wirklich auch so dieser Bezug genommen wird auf potenzielle Verletzungen.
Ja.
Ich erinnere gerne an The Walking Dead Podcast, wo das ja nie passiert ist, bei viel schlimmeren Verletzungen, also. Aber genau, Lilly kommt mit und wir sehen auch oder erfahren auch relativ schnell, dass, beziehungsweise nein, danach kommt wieder eine schöne Parallelmontage und zwar setzt dann ein Age of Aquarius, ne, aus Hair.
Ja, das ist so genial.
Wahnsinn, ne, wieder ein, ich glaube, es ist nicht die Filmaufnahme, sondern die Original, also eine der Live-Aufnahmen von dem Musical.
Ja.
Und dazu sehen wir dann auch Jen und Lilly im Auto, dass sie das Adrenalin auch erstmal abschütteln müssen, was sie da gerade gemacht haben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand Jen wirkte derbe cool, weil ich...
Ja, Jen ist wirklich die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Ich wäre auch eine Jen in meinem Leben.
Ja, weil ich auch dachte, ich meine, klar, du hast ja auch jetzt einen krassen Job und wer macht das? Also die müssen schon wahnsinnig gut befreundet sein, ne? Dass du das auch wirklich riskierst, ne? Weil das ist ja schon ein wahnsinniges Risiko. Und da muss ich sagen, da wurde mir auf einmal Lilly sehr viel näher, weil ich dachte, ich sehe sie jetzt auch im Kontext mit einer anderen Person, weißt du, die jetzt nicht irgendwie Sergei oder Jamie ist, die beide irgendwie
komisch
sind.
Und wir sehen sie, glaube ich, auch wirklich zum allerersten Mal lachen. Also logischerweise, sie hat bisher wenig Grund zum Lachen, weil ihr schlimmste Dinge zugestoßen sind, aber auch das einfach mal die Hauptfigur lachen zu sehen und für mal wenigstens für 5 Sekunden total erleichtert und befreit, das ist ja dann auch mal etwas, was sie uns deutlich menschlicher erscheinen lässt.
Stimmt.
Und ich finde allgemein diese gesamte Montageszene mit der Musik, auch wie Linden und Stewart dort rumalbern mit dem Bürostuhl und es ist einfach, also es ist wirklich bisher, glaube ich, meine Lieblingsszene in der bisherigen Serie, weil ich auch, wie ich schon vorhin kurz angedeutet habe, finde, dass Serien, die gerade so schwer sind und so pathetisch und so wichtig und man vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen am Rande des Wichtigtuerischen, oder Abgehobenen, dass sie sich immer wieder durch Humor und Selbstironie und sowas, dass sie die Bodenhaftung eben nicht verlieren. Und es ist auch, um kurz einen Vergleich zu bringen, bei The New Pope fand ich es auch total genial Anfang des Jahres, dass, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Paolo Sorrentino, genau, dass er darauf achtet, dass ab und zu einfach mal getanzt wird. Ich finde, das müsste einfach wirklich etwas viel Natürlicheres in Serien sein, dass zwischendurch einfach ein bisschen Musik kommt und wir sehen die Figuren tanzen. Ob es jetzt storytechnisch Sinn macht oder nicht, ist mir relativ egal, weil das lockert das einfach so auf und es gibt dem Ganzen einfach so eine Leichtigkeit und ja, man ist einfach glücklich. Also sowas gerne noch viel, viel mehr. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst. Das ist, glaube ich, eine krasse Geschmacksfrage. Manche finden es wahrscheinlich auch super peinlich. Aber ich liebe es, wenn in Serien Musik, Tanz, Lockerheit reinkommt.
Also ich bin, bei Tanz bin ich, glaube ich, so ein bisschen, habe ich mehr Probleme mit, weil ich immer denke, wie oft wird denn bitte getanzt in unserem Leben?
Ja, es muss ja nicht realistisch sein. Also es kann ja auch so eine Art Traumvision oder eine Intermission oder sowas in der Art sein. So ein bisschen theatralisch halt.
Ja, und das mag ich nicht so gern, glaube ich. Also ich bin immer sowieso kein großer Freund, wenn sehr puristische, realistische Serien mit so surrealen Momenten gemixt wird. Weißt du, das mag ich irgendwie nicht. Gib mir das eine oder das andere. Und hier zum Beispiel kann ich diese Parallelmontagen sehr gut verstehen, denn wir sind ja Near Future, weißt du? Sci-Fi-Thriller. Mhm. Da kannst du mir ja verschiedene Dinge an den Kopf werfen, die ich glaube. Wenn wir jetzt aber in so einem harten, weißt du, realistischen Drama wären und auf einmal würde irgendwie so eine Tanzszene kommen, würde ich denken, wir sind in einem Bollywood-Film. Und ich würde alles, was wir vorher gesehen haben, irgendwie in Frage stellen, weißt du?
Ja. Vielleicht können wir das auch. Ja, sorry. Aber es gibt ja noch einen anderen Alex Garland-Film, wo auch getanzt wird. Ich weiß nicht, ob wir darauf reingehen können. Der Film ist jetzt schon ziemlich alt. Ich glaube, das kann man ein bisschen spoilern. Und das ist ja auch nicht handlungsweisend. Also in Ex Machina meine ich natürlich, wo auch Sonoya Mizuno und Oscar Isaac zusammen tanzen. Das fand ich auch damals einfach. Es war die beste Szene in dem ganzen Film, weil das so unerwartet kommt. Und so, wie du gesagt hast, es ist eigentlich wie aus einem Hollywood-Film. Aber man erkennt dann eben, dass der Regisseur sich nicht so wichtig nimmt, dass er Humor hat.
Ja, erstmal ist es visuell auch toll, weißt du? Also,
ja, total.
Erstmal können die beiden super tanzen oder die Moves waren ja auch super. Es waren ja nicht nur so, weißt du, wir schütteln die Hüften, sondern es war noch so ein geiler, weißt du, so ein Hand-Synchron-Move da mit drin. Und wie gesagt, Björn, ich glaube, das ist bei mir ganz wichtig. Es spielt ja trotzdem auch in einer Sci-Fi-Welt mit einem Roboter oder zwei Roboter oder, weißt du, mit. Mhm. Das ist ja meine. Ich bin ja bereit, sehr viel absurdere Szenen in Kauf zu nehmen.
Ja.
Würde aber diese Szene jetzt in der, gut, ich meine, die kannst du jetzt auch eigentlich in eine Party-Szene von Berlin packen, ne? Weil das war einfach eine schöne Szene, die auch zur allgemeinen Handlung passte, warum die jetzt auch tanzen, ne? Das hatte ja auch einen Sinn irgendwie. Aber bei zum Beispiel The Young Pope oder auch bei Sorrentino, manchmal, gut, weil es visuell so wahnsinnig schön bin ich ja auch bereit, solche überstilisierten Momente zu glauben. Ja. Wenn es aber jetzt, wie gesagt, so ein, denk an Les Miserables zum Beispiel in dem Film, wenn jetzt auf einmal einfach so eine sehr synchronisierte Tanzszene da reingedrückt wird, glaube ich, wäre ich verwirrt.
Les Miserables, aber es ist ja ein Musical, also.
Bei dem Les Miserables, diesem französischen Film mit den Cops, sorry.
Ah, okay.
Der letzte Film.
Ja, okay.
Verzeih, oh Gott, das war doppelt schlecht gewähltes Beispiel. Ja, fuck. Also wie gesagt, vielleicht Fazit. Also ich finde, du hast recht, es ist zur Aufheiterung und zur Festigung, ne? Zur wieder auf den Boden bringen von solchen leicht abstrusen, nicht abstrusen, aber leicht abgehobenen Inhalten immer super. Und ich zum Beispiel, ich liebe ja auch Tanzszenen. Also prinzipiell liebe ich gerade so synchrone Tanzfilme, Tanzsequenzen sehr, sehr gern. Ja. Aber hier bei Aquarius habe ich mich komischerweise lang gefragt, warum sie dieses Stück ausgewählt haben. Und was ich witzig finde, ich finde ja, Garland ist ja auch sehr bewusst, wann er die Musik einsetzt. Und ich fand es sehr schön, dass er am Ende uns eigentlich die Auflösung des Songs nicht gibt. Ist dir das aufgefallen?
Ja, da wo man direkt zu Kenton und Forrest dann schneidet in den Dialog.
Genau, und du willst eigentlich noch du willst auf den letzten Aquaria hören und er gibt ihn dir nicht. Ja. Und das finde ich immer so interessant, weil das ist so unbefriedigend. Weißt du, wie wenn so dominante, subdominante fehlt, ne? Das lässt dich so offen zurück.
Ja.
Und das finde ich immer wahnsinnig schön bei ihm, dass die Musik nicht einfach nur darüber geballert wird, sondern es ist ganz, 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 ganz exakt der Einsatz der Musik gewählt. Und hier auch sozusagen der Ausgang, also der, wann sie endet.
Mhm.
Ach, interesting. Jetzt habe ich Lust, nochmal Tanzszenen zu schauen bei Ex Machina.
Es wurde ja gar nicht so richtig viel getanzt jetzt in der Dev-Szene an sich, aber mich hat das eben dann total an diese Ex Machina-Tanzszene erinnert. Und einfach, weil es, also vor allem auch wie Linden und Stuart einfach ein bisschen Spaß auch mal hatten, weil das gehört ja auch dazu.
Aber das ist ja noch mehr gemein. Ich glaube, bei Ex Machina war die Szene ja auch so rötlich angehaucht vom Licht. Und hier haben wir ja immer dieses wunderschöne Gold, ne, bei den Devs-Szenen. Ja. Ne? Du weißt ja auch sofort, dass du in Devs bist, weil du immer dieses Geblinke von diesen Goldfarben siehst im Hintergrund.
Ja.
Ach, wunderschön.
Ein Augenschmaus.
Mm. Multisensorisch, das ist jetzt mein Lieblingswort. Hashtag multisensorisch. Ja. Genau, aber wir sehen auch nach dieser Szene, nach der wunderschönen Montage, dass Lily wieder einmal durchs Fenster klettert von Jamie, wo ich mich fragte, warum eigentlich? Hat sie Angst, verfolgt zu werden? Macht sie es, weil sie irgendwie so ein Badass ist, weil sie irgendwie rumklettern will? Oder ist einfach Jamies Wohnung die ungeschützteste Wohnung der Welt?
Gute Frage, ja, also es verleiht ihr irgendwie auch so ein bisschen was Katzenhaftes, ne? Also auch allgemein in ihrer ganzen Art so, wie sie da so dann die Feuertreppe hochschleicht, sich so durch den Hintereingang hineinschleicht, ist ja, es ist einfach komisch. Aber vielleicht macht sie, naja, ich glaube, viel Sinn für Humor hat sie gerade nicht. Ich wollte gerade sagen, dass sie sich vielleicht einen Witz draus macht, dass sie jetzt immer durch den Hintergang reinkommt.
Ich finde sowieso, Lily wirkt wie jemand, der sehr wenig Humor besitzt.
Ja, das stimmt. Weiß nicht, kann man das metaphorisch irgendwie deuten, dass sie den Hintereingang nimmt bei Jamie, dass sie immer...
Ich fand's komisch, ich weiß auch nicht.
Ja.
Vor allem, ich find's
vielleicht
ja auch so,
hat sie Angst, dass er sie nicht reinlässt, sonst, wie es am Anfang ja auch der Fall war, dass sie einfach einbrechen muss, weil sie weiß, dass er einen guten Grund hätte, sie nicht reinzulassen.
Aber ich finde es auch so komisch, weil ich würde ja auch niemanden, weißt du, so überfallen wollen. Also ich finde heutzutage, finde ich es ja schon komisch, irgendwo bei einem Freund oder Freundin unangemeldet zu klingeln. Würde ich zum Beispiel auch nicht tun. Und jetzt stell dir vor irgendwie, weißt du, wir luschern gerade irgendwie und du guckst irgendwie The Young Pope zum 10. Mal und ich guck, mach sonst was und dann klettert jemand durchs Fenster. Also das finde ich ist ja schon ein Einbruch in meine Privatsphäre.
Also vor allem in den USA würde ich niemals in ein Haus einfach so einbrechen.
Nein, du wirst sofort abgeknallt. Stimmt. Ja, ne, also ich fand es irgendwie komisch, keine Ahnung. Aber sie klettert auf jeden Fall rein und die beiden schauen sich also jetzt den Stick an, den Gender von Kentons Computer gezogen hat. Denn was hat sie eigentlich gezogen? Das Überwachungsvideo von Sergei, wie er sich anzündet.
Ja.
Boah, und was sehen wir da, Bjarne?
Ja, wir sehen das Video, das kannten wir ja eh schon. Diesmal guckt es sich Jamie eben mit an und er entdeckt etwas. Nämlich Spuren dafür, dass das Feuer gar nicht echt ist. Denn er erkennt ein doppeltes Muster, das immer links und rechts in dem Bereich des Feuers sich etwas wiederholt, ein Muster, was im natürlichen Feuer natürlich niemals vorkommen würde. Und für ihn ist dadurch relativ schnell klar, dass es VFX ist, also digitale Effekte, sozusagen, dass dieses Video nicht real ist. Ja.
Da fragte ich mich ja zuerst, interessant, ne? Sie können irgendwie Jesus sprechen lassen, aber sie können nicht irgendwie bessere Flammen herstellen.
Ja, das dachte ich mir auch.
Sorry.
Das kann nicht so schwer sein.
Oder? Also ich fand es ganz schön in der Auflösung. Das machte ja auch, sage ich mal, für uns, die keine Ahnung davon haben, technisch auch sehr viel. Ne? Das muss ja irgendwie auch, Jamie muss das ja irgendwie auch erkennen können. Ne? Also ich finde es schon sinnvoll. Trotzdem frage ich mich wirklich, du bist jetzt hier irgendwie in dem krassesten, technologisch fortschrittlichsten Development-Stadion der Welt. Du machst Jesus, bringst du zum Sprechen und dann wiederholst du irgendwie so das billigste Flammen-Pattern beim VFX. Wahrscheinlich was so in der Free-Version, weißt du?
Von One-Click Adobe, wäre.
Genau. Photoshop, weißt du? Billo-Photoshop oder so. Ich weiß nicht,
wenn Kenton das selber gemacht hat, vielleicht ist er ja computertechnisch nicht ganz auf dem Niveau der anderen.
Aber warum sollte Kenton es selber machen? Denn wir sehen ja auch, ne, dass
er
ja
stimmt,
auch
er weiht eh jeden ein, was mich auch total verwundert hat. Er hat ungefähr 8 Leute mitgebracht, damit sie ihm beim Tragen helfen.
Ja, weißt du, dann kann er auch noch den besten Flammendude mit einweihen, weißt du?
Ja, stimmt.
Also das fand ich so ein bisschen schade, wenn man jetzt, sag ich mal, länger drüber nachdenkt, dann hinterfragt man das natürlich. Aber trotzdem fand ich ja schön, dass wir also jetzt irgendwie, oder dass Lily jetzt auch Bestätigung hat, dass es ein Fake-Video ist. Und es ist ja auch sehr, sehr modern. Ich meine, heutzutage, wir denken an Videos, wo irgendwie, ich weiß nicht, ganze Regierungsunternehmen das irgendwie angucken und die nicht sagen können, ob es fake ist oder echt.
Ja.
Ja, also
Vielleicht kann man das mit der schlechten Effektqualität und auch damit erklären, dass es einfach eine Nacht- und Nebelaktion war und die das einfach schnell hinkriegen mussten und jetzt nicht noch Zeit hatten, da viel dran rumzuwerkeln, dass es wirklich perfekt aussieht.
Aber das fragte ich mich ja sowieso, warum muss man das überhaupt so gesehen haben? Also hätte man es nicht auch irgendwie, hätte man Sergei nicht sich einfach irgendwie anders umbringen lassen können?
Ja, und allein auch diese Grausamkeit, dass man, also das habe ich mich auch gefragt, dass, als Lilly das Video das erste Mal sieht in der Pilot-Folge, also dass die Polizei ihr das einfach so unverblümt so, ja, guck mal kurz, ist er das? Also das ist ja total traumatisch, vielleicht hätte man da auch direkt einen Therapeuten schon konsultieren müssen. Klar muss sie ihn vielleicht identifizieren, aber sie da einfach so hinzustellen, sie durfte ja nicht mal sitzen, das finde ich auch extrem fies. Sie stand dort und hat sich das Video angeguckt und sieht einfach, wie ihr geliebter Freund sich anzündet. Also,
stimmt eigentlich.
Naja, ein bisschen unsensibel von der ganzen Truppe.
Und die Leiche hat sie ja auch einfach so sehen müssen, ne? Gut, aber ich meine, man hätte sie ja auch ihr im Leichenschauhaus zeigen können und nicht einfach da aufgebahrt auf vor der Figur, oder? Na gut, aber das ist, sag ich mal, wir haben auf jeden Fall die große, große Info, dass es also ein Fake-Video ist, dass es sich nicht um einen Suizid handelte, zumindest also jetzt nicht in dem Sinne, dass er sich verbrannt hat. Und das ist eigentlich auch schon das Ende der Episode. Dann sehen wir nochmal genau das, also sozusagen das eigentliche Video, wie Kenton und seine 4 anderen Leute ihn dahin tragen und anzünden. Und das war's, Folge.
Diese Szene ist für mich aber auch noch so ein extremer Gipfel des Gruseligen, also von der Inszenierung, auch dass es merkwürdigerweise rückwärts laufen muss. Stimmt. Dann die Geräusche dazu und es ist ja dann auch noch, dass man auch noch mal die Statue wieder sieht mit diesen bösen, stechenden Augen. Also für mich erinnert das irgendwie auch alles an so eine Art, also vielleicht muss es deshalb auch Feuer sein, jetzt gar nicht mal wirklich für die Handlung, sondern einfach für die Inszenierung, dass Sergei so eine Art Opfer auf dem Altar der Göttin Amaya ist, der zu ihren Füßen verbrennt. Also die Szene fand ich extrem überwältigend, noch zum Abschluss.
Wild. Ja, nee, ich glaube, du hast, krass, so habe ich es gar nicht gesehen, aber du hast recht, das ist wie so eine Opfergabe, ne? Weil das ja auch so ein Auditorium fast ist da vor der Figur.
Es musste Feuer sein, glaube ich wirklich, weil sonst hätten sie auch alles andere erklären können. Sie hätten ihn auch von der Golden Gate Bridge runterschmeißen können und sagen können, dass er da runtergesprungen ist. Genau. Aber ja, es musste Feuer sein.
Puh, und du hast recht. Ich fand ja auch sehr, sehr gruselig bei der Szene von den 4 Leuten, die zuschauen. Also klar, 2 Träger. Und dann sehen wir auch wieder dieses eine Mädel, so ein blondes Mädel, die immer da steht mit so einem iPad. Ne? Mhm. Die läuft auch manchmal so neben Forrest rum und tippelt irgendwie, ich weiß auch, was sie in dem iPad macht. Und die steht auch so einfach völlig anteilslos daneben. Und das finde ich auch immer so schockierend, wenn Leute, wie wir es auch schon damals in der ersten Folge gesehen haben mit Forrest und Katie, da wird jemand umgebracht mit einer Plastiktüte auf dem Kopf und du stehst einfach nur daneben.
Ja. Ja, wo findet man solche Leute?
Ja, oder wie kannst du sie so sektenmäßig eigentlich dazu überzeugen, dass alles so determiniert ist, dass du nichts mehr fühlen da sollst oder kannst oder musst?
Genau, das ist es wieder. Dieser ganze Laden Amaya ist eine Sekte, Forrest ist der Heilsbringer, der Prophet, was auch immer. Und die Leute halten das alles für genauso notwendig, dass es so passiert. Ja.
Puh, Wahnsinn. Ich glaube, dann haben wir es, oder, Bjarne?
Ich glaube schon, ja.
Wenn ihr... Achso, sorry.
Ich wollte noch fragen, wie du die Folge insgesamt fandest im Vergleich jetzt auch zu den ersten 2 Folgen.
Ich überlege gerade. Ich fand, sie waren ein bisschen schwächer, glaube ich, würde ich sie einschätzen. Ich glaube, auch in unserem Podcast haben wir ja auch gemerkt, dass gar nicht so viel passiert ist. Ne? Also ich fand auf der humorischen und emotionalen Seite ist viel passiert. Also wir haben diese schönen Szenen mit Stuart und Linden gehabt, das fand ich positiv. Wir haben jetzt irgendwie auch eine relativ früh diese, wie heißt die Folge? Erkenntnis, ne? Also wir wissen, unser Hauptcharakter Lilly weiß, dass Sergei sich nicht umgebracht hat, also eine sehr schnelle Auflösung. Ja. Und wir hatten natürlich auch diese krassen Bilder anfangs mit Jesus und Gettysburg und Co. Also da ist schon viel passiert, aber irgendwie hatte ich so den ganz großen Moment, hatte ich nicht. Wie ging es dir dabei?
Ja, also wie ich ja schon gesagt habe, dass vor allem die Montage zur Mitte hin, aber auch die Anfangsszene und auch noch dieses schockierende Ende, das ist für mich einfach auch die vielleicht nicht ganz so aufregenden Szenen dazwischen so aufgewertet hat, dass es für mich eigentlich auch die bisherige Lieblingsfolge ist.
Ach, wirklich? Also ich fand, sie war sehr rund, ne? Also das war sehr auffällig. Und ich meine, die Zeit ging auch wahnsinnig schnell vorbei. Also ich finde vorher gab es immer so ein paar, so einen kleinen Hänger irgendwo, irgendwie einen Dialogshänger oder so. Und den hatte ich hier überhaupt nicht. Ich fand, hier ging es
wirklich. Ich glaube, die Folge war ja auch kürzer, ne? Also 10 Minuten oder so circa.
Ach stimmt, das sind 46 oder so gewesen, ne? Kann das sein? Mhm. Ja. Also im Endeffekt, ja, eine wahnsinnig, es war keine schlechte Folge, auf gar keinen Fall, aber ich hätte jetzt bis auf meine gestrickte grüne Büste, die werde ich mir auf jeden Fall in Gedanken bewahren, war das jetzt nicht so die Folge, an die ich mich, glaube ich, jetzt noch Ende des Jahres so großartig erinnern werde.
Ja. Okay.
Aber wir werden ja sehen, wie es weitergeht. Denn ihr könnt ja immer mittwochs die neue Folge bei den Kollegen und Freunden von Fox gucken. Immer ab 21 Uhr exklusiv auf Fox, sowie jederzeit auf Abruf über die bekannten Pay-TV-On-Demand-Plattformen. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben an podcast@serienjunkies.de. Und Bjarne, wo kann man dir denn folgen, wenn man dir noch ein bisschen was schreiben möchte via Social Media?
Bei Social Media. Ich habe es noch nicht ganz geschafft, Twitter abzuschaffen. Also so lange könnt ihr mir gerne noch folgen unter @bojackbockman.
Und kein Insta, kein Facebook?
Instagram nur privat, Facebook ist bei mir auch schon weg. Und TikTok werde ich nicht mit anfangen.
Aber da wird getanzt, Bjarne.
Ah, da wird getanzt? Okay, das wusste ich noch nicht.
Echt nicht?
Doch. Also ich das wird ja sagen. Eh bald verboten.
Ja.
Trump wird das ja eh canceln, also von daher...
Aber wie geil, wenn du jetzt sagen würdest, ich bin weg bei Twitter, weil ich nur noch Dance-Videos bei TikTok machen will.
Ja.
Genau, ich bin weiterhin bei Twitter und Instagram @mediahore, MediaWHORE. Und genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es weiter mit der 4. Episode von Devs. Und ja, alles, alles Gute. Bjarne, mach's gut. Und wir hören uns bald wieder.
Bis dann.
Ciao. Ciao, ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.